Und ich finde, man erlebt bei vielen, dass sie nicht so richtig an sich glauben und vielleicht auch in ihrem Leben lange klein gehalten wurden. Und mir persönlich gibt das immer total viel, wenn ich dann sehe, dass sie anfangen, irgendwie ihre eigenen Potenziale zu erkennen. Das geht ja bei uns auch leider oft unter, aber dann gibt es da trotzdem so Momente, wo man das merkt, dass sie irgendwie anfangen, an sich zu glauben. Und ich finde, das gibt einem auch irgendwie wahnsinnig viel.
Ein Schüler schläft mit 6 kleinen Geschwistern auf einer Matratze auf dem Boden und kann halt deswegen gar nicht zur Ruhe kommen und auch im Unterricht gar nicht teilnehmen, weil er halt so müde ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man das Interesse an dem Beruf verliert, wenn man die Menschen aus den Augen verliert.
Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, genau das, die so zu nehmen, wie sie sind und wie sie zu uns kommen und sich dann halt wirklich den Menschen anzugucken, der da sitzt. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es viele, denen das in der Schullaufbahn vorher weniger passiert ist.
Aus welchem Grund sollte man heutzutage Lehrkraft werden?
Es macht Spaß.
Es macht unendlich viel Spaß.
Ja.
Also ich habe letztens noch einem Kumpel irgendwie von meinem Beruf erzählt und er meinte auch so, mein Gott, Lea, du erlebst ja so viel in deinem Beruf.
Wo geht denn eurer Meinung nach der Spaß eigentlich verloren im Beruf?
Wenn man nicht Interesse an den Schülern hat.
Also das ist, die sind ja so witzig. Ich lache jeden Tag, ich lache mich schlapp. Also wirklich, die sind so witzig, wenn man sich einfach mal mit denen richtig unterhält.
Herzlich willkommen zum Podcast Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Ende des Halbjahres hatte ich Nadja, Anna und Lea zu Gast. Alle drei sind tolle Kolleginnen von mir, sind häufig mit mir zusammen im Lehrerzimmer. Ich verbringe durchaus die ein oder andere Pause mit den dreien. Und was mir schon immer aufgefallen ist, ist, dass die drei einen gewissen Spirit versprühen, der ansteckend ist. Sie sind häufig gut drauf, sie verbreiten viel, viel Freude und Spaß im Lehrerzimmer. Und das ist durchaus bemerkenswert, denn die drei unterrichten in einigen der schwierigsten Klassen, die wir an unserer Schule haben, nämlich in der Ausbildungsvorbereitung. Dort haben wir ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler, die bislang keine guten Erfahrungen mit Schule gemacht haben, noch ohne Abschluss sind, die aber auch vielleicht eine Kindheit oder Jugend hatten, die auch familiär nicht gerade vorbildlich verlaufen ist. In der Folge waren viele durch Schulabstinenz aufgefallen oder eben durch Störungen des Unterrichts und andere Verhaltensauffälligkeiten. Und nun kommen sie an unserer Schule an und Lea, Anna und Nadja geben ihnen quasi eine zweite Chance. Sie möchten die Schülerinnen und Schüler begleiten dabei, dass sie ihren Abschluss schaffen und wie sie das machen, das ist absolut bemerkenswert. Als ich Schülerinnen und Schüler interviewt habe, was sie von den dreien halten, war unisono die Meinung, die drei sind einfach sensationell. Sie sind klasse, sowohl auf menschlicher, aber auch auf fachlicher Ebene. Und von daher war es für mich ein großer Anlass, eine große Freude, mit Lea, Anna und Nadja darüber zu sprechen. Wie erhalte ich mir meine Begeisterung im Lehrerjob? Wie erreiche ich solche jungen Menschen, die bislang nur negative Erfahrungen in der Schule gemacht haben? Was kann man eventuell Referendarinnen und Referendaren an Tipps mitgeben, um begeistert, glücklich und erfolgreich in ihre Schulzeit zu starten als Lehrkraft? Diesen Fragen und noch viel mehr stellten sich die drei in meinem Podcast und ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuhören oder auch Zuschauen, denn neuerdings gibt es den Podcast auch bei YouTube. Aber nun viel Spaß!
Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier kommen Lehrkräfte zu Wort, die aus Sicht unserer Schülerinnen und Schüler einfach motivierend, inspirierend und begeisternd sind und auf diese Art einfach tolle Vorbilder im Lehrberuf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar Folge Nummer 9. Und heute ist es auch für mich ein außergewöhnlicher Anlass, diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen, denn ich habe drei Kolleginnen heute mit dabei. Das sind die Lea, die Anna und die Nadja. Mit denen sitze ich auch ganz, ganz häufig einfach gemeinsam im Lehrerzimmer, weil es nämlich einfach sehr, sehr nette Kolleginnen von mir sind. Und von daher freue ich mich insbesondere über diese Folge. Heute haben wir uns noch im Lehrerzimmer gesehen und heute Abend jetzt im Podcast und heiße euch herzlich willkommen, Lea, Nadja und Anna. Und ja, wir werden heute mal drüber sprechen, warum gerade ihr heute zu Gast seid. Aber vielleicht stellt euch doch einfach mal vor, mit den Fächern, die ihr macht und wo euer Schwerpunkt ist im Alltag bei uns am Berufskolleg. Und ja, ich weiß nicht, wer möchte denn den Anfang machen?
Ich kann gerne den Anfang machen.
Ja, also meine Fächer sind Wirtschaft und Förderschwerpunkt Lernen und soziale emotionale Entwicklung. Und ja, ich bin genau wie die anderen beiden als Sonderpädagogin eingestellt an unserer Schule und ja, versuche den Bereich der Inklusion zu innovieren, was ich glaube ich auch tue und die beiden auch, haben ja einiges verändert an den Strukturen, vorhandenen Strukturen, probieren uns immer wieder aus mit gewissen Sachen, werfen auch mal wieder Sachen um und sind hauptsächlich im AV- und BFE-Bereich unterwegs.
Ja, für die, die zuhören, für was stehen die Abkürzel eigentlich?
Ja, die Abkürzel stehen für, also AV ist die Ausbildungsvorbereitung und die BFE ist die Berufsfachschule. Also die machen den HS9 und HS10 beziehungsweise den erweiterten ersten Schulabschluss und den ersten Schulabschluss ist es ja heutzutage, ne?
Ja, denn insbesondere auch über diese Bildungsgänge werden wir heute noch mal insbesondere sprechen, denn es ist mit ein Grund, warum ich euch eingeladen habe, denn wir wissen, dass diese Bildungsgänge nicht einfach sind, also pädagogisch vor allen Dingen anspruchsvoll sind und einer der Gründe, ich sage es jetzt einfach schon mal so direkt, einer der Gründe ist einfach, all das, was ich bei uns an der Schule von Schülerinnen und Schülern über euch höre, ist zu 100% positiv. Und das ist der wirkliche Grund, warum ihr eigentlich auch heute hier seid. Es ist einfach so, dass ganz, ganz viele Schüler ein strahlendes Lächeln im Gesicht haben, wenn eure Namen fallen. Und wer hier ein bisschen länger zuhört, der weiß eigentlich, dass ich genau diese Lehrkräfte suche, die eben nicht sich selbst für total toll halten oder meinen, was für tolle Lehrer sie sind, sondern mir kommt es darauf an, dass es Schüler sind, die begeistert von ihren Lehrkräften berichten. Und das ist bei euch zu 100% der Fall. Aber ich will nicht zu sehr erzählen. Erstmal, Ausbildungsvorbereitung ist herausfordernd, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber vorher, ja, Lea und Anna, was macht ihr genau bei uns?
Willst du anfangen?
Ja, kann ich machen. Genau, also ich habe Deutsch und Förderschwerpunkt Lernen und emotionale und soziale Entwicklung studiert und habe halt auch so den Schwerpunkt bei uns an der Schule in der Ausbildungsvorbereitung und in der Berufsfachschule Typ 1 und ja, jetzt auch viel im Einzelhandel tatsächlich ja und versuche da möglichst viel Unterstützung zu finden.
Ich habe auch das Fach Deutsch und den Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung und schwerpunktmäßig Förderschwerpunkt Lernen. Und bin sehr ähnlich zu Nadja eingesetzt, also ganz, ganz viel in der Ausbildungsvorbereitung. Habe da parallel zu ihr eine Klassenleitung und bin auch in der Berufsfachschule 1 und ich glaube als einzige von uns noch in der Berufsfachschule 2, wo der mittlere Schulabschluss gemacht wird.
Was könnte man sagen? Ihr habt, denke ich, für die Zuhörer jetzt auch sehr, sehr viel natürlich auch von Begriffen gesprochen, die am Berufskolleg natürlich vertreten sind. Berufsfachschule, Ausbildungsvorbereitung. Ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Wenn Jugendliche zu uns in die Schule kommen und in eine Ausbildungsvorbereitungsklasse gehen, was ist das im Prinzip für ein Klientel, das da kommt?
Das Klientel ist eben alle Schüler, die keinen Abschluss haben und die eben ja Probleme an ihren ehemaligen Schulen hatten und oder von Förderschulen kommen, die eben einfach keinen Abschluss erlangen konnten, einen offiziellen.
Ich glaube, man kann auch sagen, wir haben halt ganz viele unterschiedliche Zubringerschulen, ne? Also von der Hauptschule, Realschule, alles dabei bis zum Gymnasium. Manche aus der Inklusion, also aus dem gemeinsamen Lernen, manche nicht. Förderschule, haben wir wirklich alles Mögliche dabei. Und was Nadja halt sagt, jeder hat halt einen Grund dafür, warum er quasi bei uns sitzt und eben diesen Schulabschluss vorher nicht erlangt hat.
Also welche Gründe dahinter stehen, welche auch immer. Aber man weiß eigentlich, es gibt immer einen ziemlich guten Grund, mindestens einen, warum diese Schülerinnen und Schüler in der AV bei uns ankommen und diesen Abschluss nachholen. Und ja, wie ihr schon sagt, es kann sogar sein, dass es eben Schulabbrecher sind, die vom Gymnasium kommen, in irgendeiner Art und Weise auf die schiefe Bahn geraten sind. Oder das, was man zumindest darunter versteht, wenn es jetzt darum geht, dass man halt den Schulabschluss nicht schafft. Und von daher sind es schon ganz besondere junge Menschen, die auch ja, zu denen man wahrscheinlich auch einen ganz besonderen Draht aufbauen muss. Ne? Und ich sage das schon mal vorweg, ich war tief beeindruckt, als ich vor, wann war es, knapp einem Jahr, im April, März, April, von einem ehemaligen Schüler mit dem Namen Felix gelesen habe in der Zeitung, dass er die Zeit, die er bei uns oder beziehungsweise bei euch verbracht hat, empfunden hat, so lautete die Überschrift in diesem Zeitungsartikel, das hier ist wie Auferstehen. Und dieser Satz an eurer Stelle, ich glaube, den könnte man sich einrahmen und irgendwo in seinem Büro hängen. Wenn das nicht motiviert, dann weiß man, glaube ich, auch nicht. Und das hat mich erstmal drauf gebracht und natürlich auch dafür ja so ein bisschen sensibilisiert, was ihr eigentlich für eine Arbeit leistet. Ja, also was ihr da eigentlich macht, weil ich selbst bin in der AV nicht eingeteilt, von daher haben wir keine Berührungspunkte, aber ich möchte diesen Satz, das ist wie Auferstehen, nicht einfach so stehen lassen und habe mich mal in der vergangenen Woche auf den Weg gemacht und habe mal zwei, drei eurer Ehemaligen kurz interviewt.
Echt?
Und ich möchte euch das einfach mal vorspielen und danach kommen wir einfach mal jetzt exemplarisch ins Gespräch vielleicht auch über diese ehemaligen Schüler von euch. Viel Spaß.
Hi, hier ist Felix. Ja, erstmal wünsche ich mir natürlich, dass es euch vielen gerade in der Konstellation, wie ihr da sitzt, dass es euch allen gut geht. Ich melde mich auch nur gerade einmal, um euch alles Gute auf eurem Weg noch weiterhin zu wünschen und euch nochmal zu sagen, dass ihr sowohl Frau Niermann, Frau Hagedorn und Frau Maliki, dass ihr auf jeden Fall sehr stolz auf euch sein könnt, dass ihr es halt so früh geschafft habt, irgendwie auch ja, eure Ideen bei den Schülern erfolgreich umzusetzen und dadurch halt auch am Ende eine gute Schüler-Lehrer-Bindung halt irgendwie auch schafft, wenn man auch als Schüler halt sieht, dass das aufgeht, was ihr euch da irgendwie vorgestellt habt. Die Erfahrungen, die haben Luca und ich auf unserem jetzigen schulischen Platz leider nicht so machen können. Deswegen weiß man jetzt auch nochmal einige andere Sachen besser zu schätzen. Und wie gesagt, ihr könnt alle drei stolz auf euch sein. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute auf eurem Weg. Und man hört sich bestimmt auf jeden Fall.
Ja, das war schon mal Felix. Und ja, Felix ließ eine Sprachnachricht ausrichten und die anderen habe ich nämlich direkt in der Schule getroffen. Allein das ist schon, also Felix war tatsächlich derjenige, der das auch gesagt hat mit, das war wie Auferstehen. Ne? Und jetzt kommt der Rest. Ja, schalt euch an.
Ja, hallo, mein Name ist Ramadan und ich war ein ehemaliger Schüler von Frau Maliki und Hagendorn. Und ja, warum ich die beide so gut finde? Weil die ein Herzenmenschen sind. Die sind so toll. Wegen denen habe ich einen Sound was zu erreichen. Und ja, Frau Hagendorn kann Menschen verstehen. Und Frau Maliki hilft sehr gerne. Das schätze ich sehr von ihr.
Und was wünschst du den beiden?
Sehr, sehr viel Erfolg und ja, ein gutes Leben.
Hallo, ich bin's. Timur. Ich bin auch ein sehr ehemaliger Schüler. Ich finde, die beiden, also Frau Niermann hatte ich jetzt nicht so persönlich im Unterricht, aber wir sind mal mit der Klasse essen gegangen und auf der Klassenfahrt hatte ich auch sehr viel von ihr Positives mitbekommen. Aber zu ihrem Unterricht kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber zu Frau Maliki und Frau Hagedorn, das sind richtig, richtig coole Lehrer, die findet man nicht überall auf den Schulen. Und man hat so eine Lehrer-Schüler-Beziehung, aber auch so eine freundschaftliche Beziehung. Man weiß doch, wo man Respekt haben soll und nicht. Also man sollte immer Respekt haben. Aber man ist so mit denen gut befreundet. Man kann mit denen über alles reden. Wir machen auch ab und zu mal so Späße im Unterricht. Und das finde ich sehr wichtig in Schulen. Und so macht halt halt das Unterricht allgemein attraktiver und macht viel mehr Spaß. Ja, und das hat man halt nicht bei jedem Lehrer. So, manche Lehrer sind so nur aufs Unterricht fokussiert und machen, machen, machen. Und bei den beiden ist das nicht so. Und das finde ich bei denen sehr toll. Und ich wünsche, dass die anderen Schüler das auch so sehen, wie ich das sehe. Und deswegen, ihr macht euer Job sehr super. Und man merkt, wie ihr Freude an dem Beruf habt. Viel Erfolg. Den dreien, genau.
Ich bin Selma und ich mag die beiden, weil die immer sehr gerne helfen, immer gut erklären. Man kann mit denen über alles reden, wirklich über alles. Und ja, ich wünsche denen alles Gute und viel Erfolg.
Ja, das waren vier. Ja, und ich hätte noch viele weitere fragen können und ich hatte die sofort im Kasten. Also ich brauchte nur sagen, für wen ich das mache und die haben sofort Ja gesagt. Und das muss man sich auch erstmal trauen, da jetzt irgendwie, die kennen mich ja nicht und da tatsächlich so eine Sprachnachricht für euch aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Was fühlt man?
Stolz.
Ja, ich glaube das.
Ja, vor allem jetzt das zu hören, auch bei Selma, die redet eigentlich mit anderen Lehrkräften gar nicht und andere haben echt zu kämpfen und dass sie dir eine Sprachnachricht gemacht hat und dieser Nachsatz mit wirklich alles, das war sehr witzig.
Ja, die ist mit den anderen beiden Jungs rausgekommen und nein, für sie war auch klar, sie wollte das euch sagen und loswerden. Und die wollen natürlich auch später den Podcast hören, ne?
Das ja, haben sie klar. Schon gesagt.
Also es war wirklich, ja, wirklich einfach nur richtig nett, mit denen zu reden. Und wie gesagt, ich hatte noch einige andere, die dann aber teilweise nicht da waren und die ich gar nicht kriegen konnte, sonst hättet ihr wahrscheinlich noch mehr warme Dusche bekommen für eure Arbeit, die ihr leistet. Und nein, Chapeau. Also das ist wirklich bemerkenswert, dass ihr so vielen jungen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dass sie so begeistert von euch sprechen. Ich möchte allerdings in der Folge, ich habe das, als ich das aufgenommen habe für euch, sagte die Selma, ich wünsche euch viel Erfolg. Und bei mir halt dieser Begriff immer so ein bisschen nach, denn ich würde von euch ganz gern mal wissen, was ist für euch Erfolg im Lehrberuf?
Ich glaube, für mich ist Erfolg im Lehrberuf zu sehen, wie die SchülerInnen wachsen. Wie die zur Schule kommen nach den Sommerferien und sich erst zurechtfinden müssen und vielleicht auch gar nicht so wirklich wissen, was sie später machen wollen. Und am Ende peppelt man die teilweise schon so ein bisschen auf und bestärkt sie. Und man sieht richtig, wie sie so zu jungen Erwachsenen heranwachsen. Und das ist für mich auch so ein bisschen so der Erfolg, der ja für mich das Lehrerdasein ein bisschen beschreibt. Ja.
Für mich persönlich, da schließe ich mich natürlich an, aber auch zu sehen, wie eben die eigenen Maßnahmen fruchten, dass man eben sieht, jemand war 2 Jahre vorher nicht in der Schule, war nie anwesend und auf einmal kommt der wöchentlich. Und zu sehen, dass dieses wöchentlich sehr schwer für ihn ist, aber das als Erfolg, das ist ein Erfolg. Es ist einfach so. Viele sehen immer noch dieses Negative, oh ja, der ist aber immer noch nur 3-mal die Woche da und 2-mal fehlt er, das ist ja viel, jede Woche 2 Tage, nein, das ist voll viel, dass er, also wie viel er anwesend ist für den Schüler. Und das ist ein Erfolg von uns, weil wir dafür sorgen, dass er anwesend ist.
Also ihr seid im Prinzip erfolgreich im Lehrberuf, wenn ihr es schafft, dass die Kinder erfolgreich in der Schule sind oder die, ja, eher die Jugendlichen, ne?
Erfolgreich auf ihrem möglichen Niveau. Ja.
Ja, und ich glaube, was ich noch ergänzen würde, ist eben nicht nur dieses, also ja, gute Noten, Schulabschluss, auch schön, aber dass sie sich halt auch so persönlich entfalten. Ich habe ja gerade schon am Anfang gesagt, die kommen eben nicht ohne Grund zu uns und tragen viele Baustellen in sich. Und ich finde, man erlebt bei vielen, dass sie nicht so richtig an sich glauben und vielleicht auch in ihrem Leben lange klein gehalten wurden. Und mir persönlich gibt das immer total viel, wenn ich dann sehe, dass sie anfangen, irgendwie ihre eigenen Potenziale zu erkennen. Das geht ja bei uns auch leider oft unter, aber dann gibt es da trotzdem so Momente, wo man das merkt, dass sie irgendwie anfangen, an sich zu glauben. Und ich finde, das gibt einem auch irgendwie wahnsinnig viel.
Mhm. Ja, das meine ich auch mit Wachsen. Mhm. Dass man sieht, wie die SchülerInnen immer mehr wachsen, sei es das Selbstbewusstsein, sei es auf schulischer Ebene, aber hauptsächlich ist es ja auch einfach sehr viel, wie soll ich sagen, Bindung, die man aufbaut und bekräftigt und stärkt und irgendwann trägt das Früchte und die Schüler trauen sich immer mehr zu. Das finde ich so toll zu sehen.
Also wie viel über ja, gelingende Beziehungen eigentlich dann auch passieren kann und dass sie dann den Weg mit einschlagen, ihre Potenziale entfalten, Aber werden wir doch mal relativ konkret. Wenn die Schüler zu euch kommen, jetzt nehmen wir mal exemplarisch dieses Beispiel von Felix, meinetwegen, oder ihr könnt auch ein anderes aussuchen gern. Wie erlebt ihr die, wenn sie ankommen? Und was macht ihr wirklich konkret? Geht ihr methodisch vor? Geht ihr nach Bauchgefühl vor? Ist das so ein bisschen, wie fühlt sich das an? Ich kriege das ja von euch, ja, und ich kriege es ab und zu auch nur mal so ein bisschen zwischendurch mal mit, ja.
Also ganz intuitiv eigentlich, aber das Intuitive bei uns, würde ich dann schon behaupten, ist natürlich auch viel durch, also geprägt durch Wissen, was vorhanden ist, was man erlangt hat. Und wir meinen, das ist stark intuitiv und das ist logischer Menschenverstand, aber ich glaube, dass es auch jeden Menschen ausmacht. Also was hat er gelernt, was für Kompetenzen, was haben wir im Studium, im Ref und so weiter alles mitbekommen und daraus, aus diesem ganzen Wissen, Kompetenzen handeln wir intuitiv, aber also, ja.
Ihr versteht. Also nicht umsonst, dass ihr vorher auch das Sonderpädagogikstudium hattet und jetzt im Nachhinein wird auch deutlich, dass euch das so die Tipps, Tricks, Tools, die habt ihr euch dadurch angeeignet, die ihr dann auch im Alltag braucht in der AV. In der Ausbildungsvorbereitung.
Teilweise, ja.
Und auch ein bisschen Menschenverstand.
Manchmal auch, ja, vielleicht, oder dieses wirkliche Interesse eigentlich, wo kommst du her, ne? Oder definitiv. Wie seht ihr das?
Ja. Also ich hätte genau das gesagt, genau, weil ich finde es auch sehr, sehr schwer, das so zu greifen. Das ja, wie du auch sagst, so, man kann das irgendwie jetzt schwer konkretisieren, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, genau das, die so zu nehmen, wie sie sind und wie sie zu uns kommen. Und sich dann halt wirklich den Menschen anzugucken, der da sitzt. Und tatsächlich, glaube ich, gibt es viele, denen das in der Schullaufbahn vorher weniger passiert ist. Vielleicht auch, weil die Klassen größer waren. Das ist ja bei uns eben auch ein Luxus, dass die Klassen etwas kleiner sind. Und dass wir auch so die Kapazitäten haben und uns aber eben auch die Zeit nehmen, dann wirklich den Menschen ganz konkret kennenzulernen. Und ich glaube, das ist so der große Punkt, wodurch man irgendwie Zugang zu den SchülerInnen bekommt, wenn sie merken, dass man eben ernsthaftes Interesse an ihnen hat.
Genau, ernsthaftes Interesse, ein offenes Ohr und das wertfrei. Das würde ich auch sagen.
Ja, wir bewerten so schnell und beurteilen so schnell und irgendwie wurden wir im Studium, glaube ich, auch darauf getrimmt, dass es häufig sofort in Diagnostik und so weiter endet. Und vielleicht ist es auch ganz einfach mal ganz gut, ziellos, bewertungslos, beurteilungslos einfach sich zu unterhalten. Oder?
Definitiv. Sie wollen einem auch vieles mitteilen, auch außerhalb der Schule. Und deswegen sagt es ja immer, glaube ich, auch wirklich alles, weil wir wirklich über alles mit den Schülern sprechen. Also wir hatten jetzt auch eine Klassenfahrt mit denen, ne? Da ist es zwangsläufig noch intensiver, die Gespräche bis in die Nächte rein. Aber auch im Schulalltag natürlich. Man kann... Viele pochen immer auf den Fachunterricht und wir müssen jetzt weitermachen und wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich sag ganz ehrlich, also ich bin jetzt einfach offen und ehrlich, dann schaffen wir das Thema halt mal nicht mehr, dann reden wir halt mal eine Stunde. Also ich mache natürlich meinen Fachunterricht und ziehe den auch durch, aber ich rede auch gerne mit meinen Schülern und ich glaube nur, weil ich das auch tue, ist die Anwesenheit und die Beziehung und so weiter besser. Wenn ich jetzt nur meinen Fachunterricht durchziehen würde, dann würden die den Kopf ausschalten, würden dann nicht immer zuhören und wären desinteressiert.
Ja. Ja. Wenn ihr was ergänzen wollt, ne, Lea, Anna, immer jederzeit gerne. Mich würde aber auch mal interessieren, ihr sagt jetzt, die Bindung ist so wichtig, also dieses aufrichtige Interesse an den Kindern und Jugendlichen. Wenn ihr an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, sagt einfach mal, könnt ihr das einschätzen, so prozentual, wie viel Prozent der Lehrkräfte haben ein wirkliches, aufrichtiges Interesse an euch gehabt, als ihr Schüler wart?
Das ist eine gute Frage.
Also 1 bis 2 Lehrkräfte waren es bei mir.
Ja, auch gesagt, ja. Also ja. Vor allem auf der weiterführenden Schule, ja, fallen mir 1 bis 2 ein, ja. Der Rest war eher Fachunterricht.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
So Business as usual mäßig wahrscheinlich einfach durchgezogen. Und letzten Endes konnte man sich dann vielleicht auch selbst auf die Schulter klopfen, wenn man wirklich 100% der didaktischen Jahresplanung oder des Lehrplans geschafft hat. Aber der Mensch blieb irgendwo links liegen.
Ja.
Ja. Ich glaube, dass das heutzutage immer noch bei viel zu vielen Lehrkräften der Fall ist, dass man sich so ein bisschen darüber definiert und vergisst, für wen man das täglich macht, diese Arbeit. Sich nämlich tatsächlich mit Menschen zu befassen und aus ihnen das Bestmögliche herauszuholen. Ja, bleiben wir mal so ein bisschen bei eurer eigenen Jugend. Irgendwann muss ja mal der Wunsch aufgekommen sein, tatsächlich dann sich auch zu einer Lehrkraft, ja, also Lehramt zu studieren und dann auch Sonderpädagogik zu machen. Wann ist dieser Wunsch so bei euch eigentlich gekommen? Aus welchem Grund heraus?
Also ich glaube, bei mir ist es ganz extrem so Sozialisation gewesen. Also das, meine Mutter zum Beispiel ist auch Sonderpädagogin, wenn auch an der Förderschule für körperlich-motorische Entwicklung. Aber da bin ich schon als Kind irgendwie immer mitgegangen und habe da auch mein Schulpraktikum damals gemacht. Und für mich war eigentlich auch immer klar, dass ich in eine soziale Richtung gehen möchte. Zumindest unterbewusst war mir das klar. Ich habe nach dem Abitur trotzdem ein bisschen gebraucht. Aber ich glaube, bei mir war es genau das, also dass man jemanden in der Familie hatte und dadurch einfach schon Berührungspunkte mit diesem Beruf hatte. Und dann bin ich aber eben dann so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen mit einem anderen Förderschwerpunkt und auch einer anderen Schulform ja am Ende.
Ada?
Ich möchte jetzt nicht Nadja in den Bund
fallen. Ja, ich fange immer an, deswegen habe ich jetzt extra gewartet.
Okay, dann erzähle ich einfach ein bisschen. Bei mir hat sich das relativ schnell herausgestellt, dass ich gerne Lehrerin werden möchte tatsächlich. Ich habe während der 8. Klasse damals ein Jahr in der OGS gearbeitet, in der offenen Ganztagsschule, während der Schulzeit. Und das hat mir immer super viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu spielen und auch bei den Hausaufgaben zu helfen. Und dann hat sich das auch während meines Abiturs an einem Berufskolleg also weiterentwickelt, dass ich dann Nachhilfe in einer Grundschule gegeben habe und dabei habe ich einfach gemerkt, ja, das ist das, was ich gerne machen möchte und war mir noch unsicher, möchte ich denn gerne zu den ganz Kleinen oder möchte ich eher zu den größeren Kindern, Schülern, SchülerInnen? Ja, und dann hat mir das am Berufskolleg in Lünen so toll und so gut gefallen, dass ich gesagt habe, so, das ist eigentlich genau das, was ich auf jeden Fall später machen möchte. Habe auch ein soziales Abitur gemacht, weil es einfach immer schon meine Fachrichtung war und ja, dann in Dortmund gab es dann einen Förderschwerpunkt und das hat sich für mich einfach perfekt angehört. Und so bin ich dazu gekommen.
Also auch schon ganz früh der Wunsch.
Tatsächlich, ja.
Und Nadja, bei dir?
Bei mir war es so, also für mich war schon immer klar, Zahlen, Daten, Fakten, Wirtschaft, voll meins. Ich mache auf jeden Fall was mit Wirtschaft. Und dann im Abi sagten halt auch teilweise dann immer die Schüler zu den Lehrern, können Sie bitte aufhören, kann das Nadja mir erklären? Ich verstehe das von Nadja besser und dann bin ich schon so auf den Trichter gekommen, dass ich gut erklären kann und gut entdecken kann, wo die Probleme sind. Die Lehrkräfte fahren meist ihr Schema F, aber haben schon lange die Schüler verloren. Die haben nicht verstanden, wo das Problem schon gestartet hatte und das konnte ich immer so identifizieren und dann dachte ich, okay, das könnte ja was Gutes sein. Und für mich war dann aber auch direkt klar, dass es für die Berufsschule ist. Ich habe ja mein Abi an der Berufsschule gemacht und beim Förderschwerpunkt, das war halt, wo ich angefangen hatte, konnte man das gerade erst neu studieren und dann habe ich mit meinem Volkswirtschaftslehrer gesprochen, der auch stellvertretender Bürgermeister von Waltrop war. Und er hat gesagt, das ist was Neues, machen. Was Neues ist immer gut. Weil ich wollte eigentlich Sport studieren. Und meine Schwester war halt schon, also die hat Reha-Wissenschaften studiert, in dieser Schiene drin. Und dann habe ich die noch ein bisschen befragt. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich. Und ja, so kam das dann. Dann habe ich es gemacht. Zum Glück.
Und so dann einfach gemacht, ja.
Mhm.
Mensch, du hättest auch noch eine tolle Sportkollegin werden können bei uns am Kolleg, habe ich jetzt dann gerade festgestellt.
Ja, hätte ich auch.
Ja, mit einem dritten Fach. Ja, vielen Dank. Also ich bin auch selbst immer auf der Suche. Ich gucke immer so, wann ist man abgebogen, ne, so Richtung Lehramt. Und da auch meine nächste Frage eigentlich direkt mal. Aus welchem Grund sollte man heutzutage Lehrkraft werden?
Das macht Spaß.
Es macht unendlich viel Spaß.
Ja.
Also Ich habe letztens noch einem Kumpel irgendwie von meinem Beruf erzählt und er meinte auch so, mein Gott, Lea, du erlebst ja so viel in deinem Beruf. Und ich glaube, das ist es. Also es ist absolut kein Tag wie der andere. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, also egal wie der Schultag verläuft, und ich meine, es gibt solche und solche Tage, aber von jedem Tag nimmt man irgendwas mit. Also man lernt immer irgendwie was Neues, man nimmt immer eine schöne Begegnung mit, auch wenn die Tage mal anstrengend sind. Und mir persönlich gibt das dann einfach ganz, ganz viel.
Auf der Rückfahrt, dann, ich reflektiere mal den Tag oder den Unterricht und da muss ich so oft laut lachen oder dann rufe ich nochmal Lea an oder wir teilen Sprachnachrichten oder das ist so witzig, was die manchmal machen. Heute war auch schon wieder was Witziges mit Frau Hagedorn und dem, ich habe einen Schüler einen Schlüssel gegeben, ne, Anna?
Was ist hier?
Ich habe einem Schüler aufgetragen, also er braucht manchmal ein paar Laufpausen und dann habe ich ihm aufgetragen, mir mein Wasser aufzufüllen und habe ihm meinen Schlüssel gegeben. Ich weiß gar nicht, ob man das darf und sagen darf, aber ich habe es getan. Und ja, er hat das dann natürlich auch alles gemacht und hat aber auf dem Weg, das fand er ganz witzig, Anna und die Klasse eingeschlossen.
Und ich habe nur was gehört an der Tür, was rascheln, dachte mir so, was ist das? Und wollte halt gucken gehen, dachte mir so, warum geht die Tür nicht auf? Und dann waren wir einfach eingeschlossen.
Ja gut, das kommt bei raus, wenn man dann den Schlüssel bunt mal rausrückt, ne?
Genau.
Kommt vor. Ich hoffe, er kam wieder zurück und hat irgendwann wieder aufgeschlossen.
Ich hatte ja auch einen Schlüssel im Klassenraum.
Ja gut, ja. Gut. Oder das ist die Lösung. Ja. Ja, also die Gründe, warum es Spaß macht und wie schnell ihr darauf antwortet, das überrascht mich immer mehr, weil wenn man jetzt mal guckt, ich hatte das schon, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen einmal kurz erwähnt. Ich hatte mal in einem LinkedIn-Netzwerk die Frage gestellt, wie viele Lehrkräfte wohl heutzutage noch begeistert ihrem Beruf nachgehen. Ja, und da kam bei raus, dass ungefähr geschätzt wurde höchstens 20%. Ich glaube, jetzt weiß nicht, ob das signifikant war, die Umfrage, aber es waren schon einige Dutzend, die teilgenommen haben und übrigens viele mit dem Hintergrund auch, dass sie mal Lehrer waren oder noch Lehrer sind. Höchstens 20%, das ist wirklich heftig, finde ich. Und die Robert-Bosch-Stiftung hatte im Schulbarometer im November 2024, also gar nicht so lange her, darüber berichtet, dass 25% der Lehrkräfte den Beruf wechseln könnten, würden, wenn sie könnten. Also sprich, irgendeine Perspektive woanders hätten. Ja, was läuft denn dann verkehrt? Wo geht denn eurer Meinung nach der Spaß eigentlich verloren im Beruf?
Wenn man nicht Interesse an den Schülern hat. Also das ist, die sind ja so witzig. Ich lache jeden Tag, ich lache mich schlapp. Also wirklich, die sind so witzig, wenn man sich einfach mal mit denen richtig unterhält. Und also ich kann es nicht verstehen. Es ist einfach nur witzig.
Ich glaube, ich
meine, das ist auch die Mentalität, sorry Anna, ne, von den meisten Menschen eher Negatives zu sehen. Ich bin sehr positiv, meine beiden Kolleginnen sind auch sehr positiv, die generelle Lebenseinstellung. Aber jetzt kannst du sagen, Anna.
Ich könnte mir vorstellen, dass man das Interesse an dem Beruf verliert, wenn man die Menschen aus den Augen verliert. Wenn man nur noch so die didaktischen Ziele vor Augen hat und nur noch so diesen Zeitdruck hat, oh, ich muss jetzt das bis zur nächsten Klausur schaffen, ich muss noch das schaffen und die Schüler nerven, die hören ja gar nicht richtig zu. Ja, und wenn man dann das aus den Augen verliert, warum die vielleicht in dem Moment gar nicht zuhören oder auch nicht zuhören können, vielleicht ist irgendwas zu Hause passiert und dann ist ja klar, dass man da nicht so aufnahmefähig ist. Und ich glaube wirklich, wenn man die Menschen dahinter den Tischen vergisst, dann wird man auch keinen Spaß mehr haben.
Ja. Ich würde da in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, vielleicht auch, als was man sich versteht oder wie man diesen Lehrberuf eben sieht. Und ich glaube auch, der wird von außen oft einfach so als WissensvermittlerInnen quasi wird man dann angesehen. Und ich habe letztens noch ein Gespräch mit jemandem geführt, wo ich gesagt habe, dieses Unterrichten, das läuft fast nebenbei und dieser Beruf wird, also den macht eigentlich so viel mehr aus, nämlich eben diese menschliche Interaktion. Aber ich glaube, wenn man sich quasi als, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, stumpfer WissensvermittlerInnen irgendwie sieht, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass man da auch so ein bisschen dran zugrunde geht, wenn das eben nicht so funktioniert und man nur immer unter diesem Druck leidet, bestimmte Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass das damit auch durchaus was zu tun hat.
Hm. Also bestimmte Ziele zu erreichen, die auch auf rein fachlicher Ebene, ob man Stoff X oder Y jetzt schon gelernt hat. Und da gibt es ja, ist ja schon ein bisschen länger her, Studien, dass man nach der Schulzeit bis zu 95% des Gelernten sowieso wieder vergisst, also wenig im Langzeitgedächtnis bleibt. Und das ist natürlich dann bemerkenswert, auch von euch das ja genauso zu hören, dass es im Prinzip jetzt das ist, dass man diesen Menschen eben im Fokus hat. Das erwähnt er ja immer wieder. Und dann solche Äußerungen zu hören. Der Felix sagte übrigens mit schönen Grüßen, ihr seid seine drei Powerfrauen. Ja, das finde ich, ja, eben, das finde ich dann das Bemerkenswerte eigentlich dabei. Und dass man sich darüber dann durch diese schönen Geschichten, Nadja hat es ja auch gesagt, diesen Spaß, dieses Kaputtlachen, weil man sich selbst und seinen Unterricht manchmal halt auch einfach nicht zu ernst nimmt, sondern halt sich wahrscheinlich auch einfach denkt, komm, wir sind alles Menschen, ne? Ich bin zwar eure Lehrerin, aber ihr seid der Grund, warum ich eigentlich hier bin, dass man vielleicht gemeinsam erstmal eine gute Zeit hat und darüber hinaus dann auch natürlich das Fachliche nicht vergessen darf.
Ja, und wenn das, ne? Und dann kann man halt auch das Fachliche mit dem Privaten irgendwie verknüpfen, wenn man die kennt. Wie zum Beispiel ein ganz stumpfes Thema Kaufverträge. Da stehen dann lange, langweilige Beispiele, dass irgendein Einzelhändler, ein Großhändler dies und das abkauft. Aber mach doch einfach das Beispiel, dass Ramadan Selma seine Kappe verkaufen will. So, und wie kommt jetzt der Kaufvertrag zustande? Sowas mache ich zum Beispiel ständig. Und dann hören sie doch die ganze Zeit zu, wenn es um die geht.
Ja. Wann ist es verbindlich und wer muss jetzt welche, wer hat welche Pflichten und Rechte? Damit verbunden, hol sie da ab, wo sie stehen wahrscheinlich, ne?
Genau. Selma, möchtest du die Kappe für 20 Euro kaufen? Gibst du eine Willenserklärung ab? Machst du einen Antrag, Annahme, das, darüber verstehen die das ja viel, viel besser als solche langweiligen Beispiele.
Ja. Manchmal ist das Buch doch nicht der beste Ratgeber?
Nicht immer, nee.
Ja, stimmt. Ja, jetzt ist es so, ich meine, diese Lockerheit von eurer Seite aus ist wirklich bemerkenswert. Und dieses, im Vordergrund steht Spaß und die jungen Menschen und so weiter. Jetzt sind wir ja alle durchs Referendariat gegangen. Und lass uns vielleicht mal kurz über das Referendariat sprechen, weil wenn ich mich an mein Referendariat erinnere, dann ist es immer so, dass ich nicht das Gefühl hatte, es kommt hier drauf an, dass der Mensch im Vordergrund steht, sondern dass alles minutiös und gut durchdacht, also sehr, sehr, sehr gut durchdacht, auf alle Eventualitäten bezogen durchgeplant ist und ich ständig auch noch selbst beurteilt werde, ob ich meine Ziele erreiche oder nicht und so weiter. Und was würdet ihr jemandem raten, der im Referendariat oder auch im Studium vielleicht hadert aufgrund dieser ganzen Sache? Welche Tipps hättet ihr da? Wie durchstehe ich das Referendariat und werde so, wie ihr jetzt seid? Denn ihr seid ja wirklich die Lockerheit in Person, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ihr genießt diesen Beruf und das haben ja eben so wenige. Was braucht es im Referendariat?
Also im Referendariat, das ist ja, man muss immer so denken, das ist das, was man bestmöglichst machen könnte. Und so sieht ja nicht dein Alltag aus. Das sich versuchen, immer wieder in den Kopf zu rufen, weil das ist einfach nicht dein Alltag. Ist es nicht, Punkt.
Mir hat das auch geholfen, mir dann halt Lehrkräfte als Vorbild zu nehmen, wo ich dachte, ja, so würde mir der Beruf auch Spaß machen oder so sehe ich mich später auch mal. Also man sieht ja einfach unterschiedliche Typen an Lehrkräften und dass man sich eben genau daran hält. Und ich glaube, das, was Nadja sagt, sich immer wieder zu sagen, das ist nicht unbedingt die Realität, was hier passiert. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, um auch nicht den Mut zu verlieren, ist halt zu sagen, dass man das nicht so persönlich nehmen darf. Also man ist super viel mit Rückmeldungen und Kritik, egal ob jetzt positiv oder negativ, konfrontiert. Und dass man sich da immer sagen muss, dass das oft gar nicht man selber ist, der da kritisiert wird, sondern halt dieses Bild, was quasi gerade von einem entsteht. Das hat mir immer geholfen, mich davon so ein bisschen abzugrenzen, weil das ist schon so, dass einem das, glaube ich, manchmal so ein bisschen demotivieren kann.
Mhm. Das denke ich auch. Und ich glaube auch, das Wichtige im Ref ist, darauf zu achten, wie die Schüler auf einen reagieren. Weil auch wenn man mal von einem Fachleiter irgendwie einen blöden Kommentar bekommen hat und dann fängt man an, ein bisschen zu hadern und zu überlegen und gerät in seine Gedankenspirale. Und dann sind da so ein paar Schüler, die dann hinterher aus dem Unterricht rausgehen und sagen, ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und dann denkst du, okay, doch, so scheiße kann es gar nicht gewesen sein. Und dann sollte man vielleicht auch einfach mal auf die SchülerInnen hören und aus seiner Gedankenspirale ausbrechen.
Ich muss das mal kurz mit eigenen Worten so ein bisschen ergänzen, weil also das hat mir immer gefehlt, ne, im Referendariat, wirklich zu sehen, mache ich dem einen Seminarleiter recht oder der anderen Seminarleiterin und hoffentlich kam das alles gut an. Man neigt so sehr dazu, im Referendariat unsere eigentlichen Menschen, für die wir es machen, unsere Schülerinnen und Schüler aus dem Blick zu verlieren und es nur anderen recht machen zu wollen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die musst du irgendwann ablegen im Lehrberuf, zu gucken, wann mache ich meiner Abteilungsleitung jetzt unbedingt alles recht. Natürlich sollte ich wenig Fehler machen, das ist logisch. Wann mache ich der Schulleitung alles recht, sondern vielleicht das eher in der Prioritätenliste an zweite Stelle vielleicht auch mal zu setzen und zu sagen, hey, die Schüler kommen als erstes. Natürlich, dafür bin ich doch jeden Morgen hier, dafür stehe ich doch auf, weil ich im Klassenraum das Beste rausholen will für meine Klassen. Und alles andere, ja, es gibt Deadlines, es gibt Bürokratie, es gibt Noten, die man geben muss und eintragen muss und so weiter. Haben wir jetzt gerade zum Halbjahresende alles. Aber hey, die Schüler sind es, die im Vordergrund stehen müssen. Oder? Ja, beim AV-Unterricht, wir haben es kurz mal nochmal beleuchtet. Also im AV-Unterricht, wir haben dieses schwierige Klientel und was mir nämlich eben noch zu kurz kam, Nadja, das war und auch bei euch anderen beiden, natürlich bei Anna Lea, wenn ihr sagen könntet, ich sammle ja auch zwischendurch Unterrichtsmethoden, die man gut anwenden kann, um Beziehungen gut aufzubauen. Habt ihr da bestimmte Methoden, die ihr empfehlen würdet? So gerade so am Anfang, wie macht ihr das? Habt ihr da irgendein Vorgehen?
Also um Beziehungen aufzubauen, führe ich Entwicklungsgespräche am Anfang. Also ich weiß nicht, ob das jede Schule hat. Unsere Schule hat ja immer eine KF-Stunde, Klassenlehrerstunde. Und in dieser Klassenlehrerstunde, kann man natürlich auch als Fachlehrer machen, führe ich mit jedem einzelnen Schüler Gespräche auf Basis von einem anfänglichen Kennenlernbogen. Diesen Kennenlernbogen füllen die mir aus, da sind verschiedene Fragen drauf. Und dann nehme ich den mit ins Gespräch. Das ist jetzt, ich würde es jetzt keine Methode nennen, ne? Das ist einfach mein Vorgehen. Und auf Basis dessen finde ich schon sehr, sehr, sehr viel raus. Also, und wenn mir jetzt von 20 auch nur 4 was sehr Besonderes da reinschreiben, ist es trotzdem ein Gewinn, ne? Also nicht jeder wird einem da was auch immer alles erzählen, aber ich kriege schon sehr viel mit. Ja, genau.
Also Kennenlernbogen empfiehlst du. Ich weiß allerdings auch, dass du, das hast du mir mal erzählt, dass du den Schülern zu Beginn, obwohl sie ja diese Vorgeschichten haben, alle sagst, ihr seid für mich alle wie ein weißes Blatt Papier.
Genau.
Es interessiert mich nicht, was ihr vorher Schlimmes erlebt habt, wo ihr jetzt unbedingt herkommt, was passiert ist, sondern hier beginnt eine neue Zeit, in der mich das nicht interessiert. Und dieses, ihr seid ein unbeschriebenes Blatt Papier, das ist bei mir so hängen geblieben, weil ich habe das Gefühl, ich kann loslassen, wenn ich jetzt dein Schüler wäre. Ne? Und für manche ist das ja, glaube ich, ganz entscheidend, um überhaupt nur annähernd die Lust zu verspüren, jetzt jemandem neues Vertrauen zu schenken an Lehrkraft, die da vor mir steht vielleicht, oder?
Ja, also denke ich auf jeden Fall. Ich glaube, die wollen auch ihren alten Stempel mal loswerden, den sie hatten. Und ich will auch gar nicht wissen, was für einen Stempel die hatten.
Ja, das wollte ich tatsächlich auch gerade sagen, dass viele davon berichten, dass sie auf ihren alten Schulen halt diesen Stempel hatten. Klar, zum Teil sind die da seit der 5. Klasse dann irgendwie bis in die Oberstufe oder bis in auf jeden Fall ein paar Jahre, egal. Und dann verfestigt sich natürlich irgendwann ein bestimmtes Bild von denen. Ich meine, wir können uns da ja auch nicht komplett freisprechen, dass wir SchülerInnen irgendwie so ein bisschen kategorisieren. Aber viele sagen eben, ich hatte überhaupt keine Chance, das loszuwerden. Siehe Felix, bei dem, der hat das auch mal berichtet. Das war ganz, ganz extrem. Und ich glaube, dass das für manche wirklich eine richtig wertvolle Chance ist, dann bei uns bei null anzufangen. Und wir wissen nun mal nicht, was mit denen ist. Und manche erzählen uns das und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich sage auch immer, ihr könnt mir auch erzählen, was in eurer Vergangenheit war. Es ändert für mich nichts quasi an dem Bild, was ich heute von euch habe. Und ich glaube, für manche ist das wirklich so ein bisschen letzte Chance quasi, dann an eine andere Schule, in dem Fall ein Berufskolleg zu wechseln und nochmal komplett bei Null anzufangen. Weil wir wissen nichts von irgendwelchen Stempeln, die sind zum Glück nicht mehr sichtbar.
Und sind es dann trotzdem viele, die dann einfach sagen, komm, ich vertraue jetzt und erzähle trotzdem dann die Geschichten? Machen das dann trotzdem viele bei euch?
Ja, sehr viele. Ich glaube,
ich glaube, für viele ist das auch erleichternd, davon mal berichten zu können, weil an der alten Schule ist es dann vielleicht weniger möglich, weil da eben dieses feste Bild oder festere Bild schon besteht. Und ich glaube, dass das für manche einfach auch so ein richtiges von der Seele reden manchmal ist, dass sie dann eben sagen können, das war immer so und so. Und ich wurde immer beschuldigt, obwohl ich zum Ende hin gar nichts mehr gemacht habe. Und ich glaube, also man merkt manchmal, dass wenn einmal dieses Ventil quasi offen ist, dass dann da ganz schön viel raussprudelt, was sich wahrscheinlich auch über sehr, sehr viele Jahre halt angestaut hat.
Was gibt's denn, wenn ihr jetzt mal überlegen müsstet, ich meine, ihr seid jetzt auch schon viele Jahre dabei, gibt es vielleicht eine Geschichte, die euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, die euch ganz nahe ging oder natürlich über die ihr auch reden wollt oder könnt?
Also ich glaube, Felix ist schon für uns alle wahrscheinlich so ein krasses Beispiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir alle diesen Namen gerade im Kopf hatten. Ich war ja selber noch im Referendariat, als der zu uns in die AV kam. Also ich selber habe da noch nicht so viele Stellschrauben am Anfang gedreht, wie es jetzt vielleicht Nadja gemacht hat, die ja eben schon fertige Lehrkraft bei uns war. Aber ich glaube, der ist schon ein krasses Beispiel. Übrigens, du hast ja gesagt, man kann sich das einrahmen. Der Zeitungsartikel hängt hier bei mir an der am Kühlschrank. Also ich könnte da jeden Tag drauf gucken. Und ich glaube schon, dass der so ein krasses Beispiel dafür ist, was man irgendwie bewegen kann. Obwohl einem das manchmal selber gar nicht so bewusst ist, weil man halt so an die Arbeit rangeht, wie man es tut. Und dass der am Ende dann irgendwie nach 2 Jahren vor einem steht und sagt, ja, sie haben uns hier irgendwie den Arsch gerettet. Das ist schon wahnsinnig wertvoll.
Also wir haben da viele Beispiele auch aus dem, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht an Felix gedacht. Ich habe an aktuelle Schüler auch gedacht und dachte mir schon, dass es halt einfach der Wahnsinn, was für einen Weg die hinlegen, weil man eben deren Geschichte kennt. Teilweise erfährt man halt Sachen in den Kennenlernbögen, die verschriftlichen, die sie vielleicht nie mündlich äußern und tatsächlich mir gegenüber auch nie mündlich weiter geäußert haben, nur einmal schriftlich festgehalten haben. Dann redet man indirekt darüber, aber die Person erwähnt es niemals wieder mündlich und hat es bisher auch nach mehreren Jahren auf unserer Schule mündlich einer anderen Lehrkraft erzählt. Also ob jetzt auch ein Schüler dann zu einem kommt und mit Papieren von der Polizei und dann Hilfe braucht, weil zu Hause häusliche Gewalt stattgefunden hat und da ist eine Liste voller Verletzungen von der Schülerin oder eben diverse andere Sachen. Also das kann man gar nicht sagen, dass das dieser eine krasse Fall ist. Ich glaube, wir arbeiten halt generell in einem Bereich, wo sowas, so krasse Sachen ziemlich häufig passieren. Und das ist unser Alltag.
Nimmt man dann auch was mit nach Hause? Also ihr könnt gerne, wenn euch noch eine Geschichte einfällt, aber oder schafft ihr das mittlerweile relativ professionell, das dann auch irgendwo in der Schule zu lassen?
Boah, ich nehme das schon oft mit nach Hause. Oft reden wir auch noch mal irgendwie Tage später darüber oder am Nachmittag und schicken uns Nachrichten oder telefonieren. Wir sind ja auch nur Menschen, uns geht das ja auch nah. Und es gibt so viele Beispiele wie als vermisst gemeldet worden, da kam die Polizei in die Schule, da musste ich mit der Polizei reden, wo die Schülerin ist. Oder ein Schüler schläft mit 6 kleinen Geschwistern auf einer Matratze auf dem Boden und kann halt deswegen gar nicht zur Ruhe kommen und auch im Unterricht gar nicht teilnehmen, weil er halt so müde ist. Und ich nehme das schon mit nach Hause. Also ich finde auch, es gibt krasse Einzelfälle, aber jeder Fall an sich beschäftigt einen teils echt noch tagelang irgendwie. Auch wenn man dann die Schüler sieht und denkt so, ach Mann, du Armer oder du Arme, mit dir möchte ich auch noch mal reden und ein bisschen helfen. Aber ich glaube, wenn man das so aus den Augen verliert und es einen irgendwann ganz kalt lässt, ich glaube, dann muss ich nochmal mit euch beiden oder mit euch dreien reden. Dann müsst ihr mir nochmal sagen, nee, Anna, so jetzt musst du nochmal gucken. Das sind doch auch Menschen, das ist nicht so einfach.
Ja, also ich träume auch ganz viel von meinen Schülern.
Stimmt. Boah, ich auch. Aber ich hatte meine Schülerin mit Mutismus und ich habe geträumt, dass sie endlich mit mir gesprochen hat.
Und das habe ich so oft geträumt.
Ich hoffe, es sind dann nicht nur oder überwiegend auch positive Dinge, die man dann hoffentlich vielleicht auch verarbeitet. Aber gut, klar, bei solchen Geschichten mit 6 Geschwistern und so weiter, das kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich unter die Haut geht. Umso bemerkenswerter finde ich, also wie wichtig, ich meine, wenn ich jetzt besonders euch 3 zusammen sehe, ich sehe euch auch im Lehrerzimmer zusammen, ihr teilt euch einen Stuhl. Ja,
also, beiden.
Das Witzige ist, ihr müsstet euch den Stuhl ja noch nicht mal teilen. Ja? Also, das gibt ja noch andere. Und ihr macht es trotzdem. Und natürlich denke ich mir dann immer, boah, cool. Also ich glaube, irgendwie gesucht, gefunden und coole Connection eigentlich. Ja, schweißt AV dann eigentlich zusammen die Erfahrungen und die Freundschaft? Und oder bedingt sich das alles so gegenseitig? Wie ist das so entstanden bei euch 3 Powerfrauen?
Ich glaube auch im Riff. Ja, also Anna und ich haben ja zusammen Referendariat gemacht und ich glaube, das ist eine Zeit, also auch mit den anderen beiden, die mit uns das Riff gemacht haben, da entsteht so eine Verbindung, da kommt, glaube ich, so schnell keiner zwischen. Aber weil man sich so viel unterstützt, alles gut. Und ich glaube aber auch mit Nadja war es dann auch das Referendariat, die uns halt ausgebildet hat. Also es war dann einfach eine andere Perspektive bei uns. Aber auch hier, Nadja, wie oft haben wir telefoniert? Täglich?
Boah.
In der Badewanne?
Ja, wirklich.
Ja. Und das ist dann, also da ist das so ein bisschen dann entstanden und die Arbeit, also wenn man auch eine ähnliche Herangehensweise hat, so wie wir das eben alle 3 haben, dann schweißt das schon zusammen, weil man sich austauscht, man sich berät, man viel Spaß im Unterricht hat. Wir sind ja dann ja auch viel im Team unterwegs. Das schweißt schon viel zusammen, ja.
Also gleiche Haltung, irgendwie gleich gepolt. Ihr denkt gleich über Kinder, über die Klassen, über eure Schülerinnen und Schüler und dann tut es wahrscheinlich auch einfach gut, dass man jeweils mehrere offene Ohren hat, an die man sich wenden kann, wenn man vielleicht was mit nach Hause getragen hat.
Also man muss nicht immer alles gleich sehen und gleich denken, aber die Grundeinstellung den Schülern gegenüber, das Grundinteresse und so weiter. Ich schätze auch den Diskurs mit Anna oder Lea, wenn man dann mal anderer Meinung ist, was relativ selten ist. Aber ich finde, das macht's aus, dass man sich eben auch Dinge sagen kann und offen sein kann.
Mhm. Und ich glaube auch, zu diesem mit nach Hause nehmen, da hatte ich noch einen Gedanken, dass, also wie viel man so mit nach Hause nimmt von den Problemen der SchülerInnen. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie stressresistent man gerade selber ist. Also es hängt ja dann auch damit zusammen, was ist privat gerade los, wie auch immer. Also manchmal merke ich, ich stecke Sachen total gut weg und in anderen Phasen dann wieder nicht. Aber dann weiß man halt, dass man irgendwie eine andere Person hat, bei der man das dann auch so ein bisschen abladen kann, ne? Und die einen eben nachvollziehen kann, weil diese gleiche Grundhaltung da ist.
Ja, so wie eben zum Beispiel oder heute. Wir hatten Teamsitzung und danach habe ich die beiden erstmal angerufen. Nochmal nach der Konferenz der Konferenz gemacht.
Stimmt.
Nochmal die Konferenzrevue passieren lassen.
Ja.
Unter euch dabei.
Ja,
genau.
Also was würdet ihr machen, wenn die anderen beiden jeweils nicht mehr da wären?
Durchdrehen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Mit dem peile ich dann meinen Stuhl.
Das wird deck.
Ja, also daran merkt man mal wieder, ich glaube, wie wichtig das ist, dass man im Kollegenkreis Vertrauen zu ein paar Menschen hat, ja, denen man vielleicht auch mal alles anvertrauen kann, ne? Oder mit denen man auch mal alles besprechen kann, was so einem auf dem Herzen liegt, was man eben nicht alles nur für sich allein irgendwie verarbeiten will. Ne?
Ja.
Ja, das tut schon gut auf jeden Fall.
Ja, Mensch, wir reden sowieso in der Schule auch schon sehr, sehr viel über eure Arbeit und ich freue mich total, dass wir heute auch so viel über diese ganzen Themen schon mal sprechen konnten. Gibt es gerade noch weil ich habe gleich nämlich noch 10 schnell beantwortbare Fragen für euch, gibt es noch irgendeine Methode, wo ihr, Nadja hat es ja vorgestellt, wo ihr Lea, Anna auch noch sagen würdet, boah, das ist richtig cool, das kommt richtig gut an, um eine gute Lehrer-Schüler-Verbindung herzustellen?
Unterrichtsgespräche zu Beginn der Stunde.
Tatsächlich, ja, wie heißt das denn? Du weißt, was ich meine, dieses Programm.
Ja, warte.
Da wird immer so eine zufällige Frage generiert.
Ich komme nämlich auch nicht drauf.
Wir reichen das sonst nach. Aber da wird, also da kann man auswählen, ob das eine etwas privatere Frage oder was würdest du mit 1 Million Euro machen? Keine Ahnung, also halt solche Fragen, die einfach so ein bisschen so ein Warm-up geben. Jetzt ärgert es mich, dass mir der Name nicht einfällt. Digitaler Stuhlkreis.
Ja, digitaler Stuhlkreis. Oh, ganz toll.
Digitaler Stuhlkreis. Okay, gut. Würdet ihr uneingeschränkt alle drei empfehlen?
Also ich würde es auch auf jeden Fall empfehlen.
Ja, das ist witzig.
Du machst einen analogen Stuhlkreis.
Ja, digitaler Stuhlkreis. Ich suche ja weiterhin, ich habe jetzt schon einige zusammengestellt aus den letzten Podcasts, aber einige Methoden von in Deutschlands ausgezeichneten Lehrkräften, wie gesagt, die sie einfach bedingungslos weiterempfehlen würden. Und da habe ich ja jetzt schon ein paar. Wir machen das so. Ich habe zum Abschluss so 10 Fragen, die ich jetzt schon öfter auch mal im Podcast gestellt habe. Aber wer von euch antwortet, ist random. Könnt ihr euch wirklich frei entscheiden. Wer jetzt erstes reinruft, hat seine Antwort. Und danach ist die nächste Frage.
First come, first serve.
Oh, Nadja.
Jetzt hast du mich.
Das ist ein Wettkampf.
Nein, ich beruhige mich. Ich beruhige mich.
Gerne kurz und knapp, egal wer es dann jetzt ist, wer reinruft, ja? Okay, erstmal ein ganz anderes Thema. Also, was denkt ihr über das Thema Beamtenstatus? Frage 1.
Geil.
Ach komm, doch ein bisschen. Also, warum gut, warum schlecht? So ein Satz hinterhergeschoben. Gut, weil?
Gut, weil man eine Sicherheit hat, was für einen selber beruhigend ist. Aber ich glaube, es gibt leider Lehrkräfte, die sich auch darauf ausruhen.
Ja, schließe mich an.
Aber wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele ganz fleißige Kollegen an der Schule, die das nicht ausnutzen.
Ja, nein, das stimmt. 100%ig.
Unterstreiche ich absolut. An der Stelle sei gesagt, ich hätte viele, viele andere Lehrkräfte unserer Schule, und das sage ich, weil ich zu 100% dahinter stehe, ebenfalls hier heute Abend interviewen können.
Ja, ja. Unbedingt.
Definitiv. Ja. Zweite Frage. Was denkt ihr über Digitalisierung?
Schwierig. Manchmal. In AV-Bereich, ja. Und BFE-Bereich.
Ja.
Haben wir viel mit zu kämpfen.
Ja, also frisst Zeit und Ressourcen, die man definitiv dafür opfern muss. Aber das auch dann gerne macht, weil man es natürlich implementieren möchte. Soweit es geht.
Genau.
Okay. Dann. Wie motiviert ihr euch im Schulalltag?
Zusammen auf einem Stuhl sitzen.
Das kam sehr schnell.
Ja, aber tatsächlich irgendwie im Lehrerzimmer.
Einfach mit den Schülern interagieren. Mit
Kolleginnen interagieren.
Ja, also ich gehe vor jeder Stunde. Ich kann nicht morgens direkt zum Klassenraum gehen. Ich muss einmal irgendwie ins Lehrerinnenzimmer und einmal irgendwie quatschen. Das gibt einem auch schon immer viel.
Ja, und dann sagen die Schüler auch, sie kommen immer so motiviert und strahlend rein. Ja, weil ich habe ganz, ganz tolle Kolleginnen.
Und die retten mir dann auch in Strahlen.
Und die kommen dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Doppelstunde und so weiter, weil ihr habt ja auch so viel parallel, glaube ich, ne? Dann einfach an Klassen, wo man dann sagen kann, ja, klasse. Die nächste Frage. Gibt es ein Why in deinem Beruf?
Wie meinst du ein Why?
Also was ist dein Why, dein Warum, dein kurzer, zusammengefasster Sinn des Ganzen?
Das finde ich fair. Das ist eine lang zu beantwortende Frage.
Also es macht einfach, ich kann mich nur wiederholen. Es macht Spaß. Ja. Ich würde es auch ehrenamtlich machen.
Ja, super, ja, wenn ich jetzt 1 Million gewinnen würde, die trotzdem am Arbeiten kommen. Nee, das wäre Spaß. Spaß an der Arbeit.
Ja.
Das finde ich super spannend, weil ich habe schon Schüler erlebt, die haben mich gefragt, Herr Böhle, Sie würden, wenn Sie jetzt kein Geld bekommen würden, seien Sie mal ehrlich, dann würden Sie doch hier auf jeden Fall nicht hinkommen.
Zu dir sagen die das?
Also wir haben darüber diskutiert und ich habe nur gesagt, boah, ihr erlebt mich nicht, wenn ich 3 Tage krank bin und nicht in die Schule darf. Ja, dann werde ich auch stählig. Aber von daher, bemerkenswerte Antwort. Definitiv. Wie hattest du es nochmal genau gesagt, Nadja? Du würdest
das auch ehrenamtlich machen.
Wow. Okay. Und wie viele Lehrkräfte würden das sagen?
Doch, bestimmt auch noch ein paar.
Ja, also auch da so Prozentzahl dahinter. Ne? Was hätte man an Vermutungen? Wie sieht für euch die Schule der Zukunft aus?
Ganz viele Lehrkräfte, die keine Vorurteile haben und offen sind für jegliche individuelle SchülerInnen.
Perfekt.
Ich hätte auch offen gesagt als Stichwort, ja.
Was müsste sich eurer Meinung nach im Schulsystem schleunigst ändern?
ich finde gar nicht im Schulsystem, sondern die Einstellungen mancher Lehrkräfte. Weil, ja, das so sehe ich so.
Vielleicht auch mehr, trotzdem mehr Flexibilität. Also wir sind immer sehr starr in diesem, da muss eine Klausur geschrieben werden, da muss dies gemacht werden und dass da vielleicht mal mehr Offenheit herrscht, wie ich irgendwelche Leistungsabfragen, wie auch immer, mal alternativ gestalten könnte. Ich finde, da sind wir halt leider in einem sehr starren System.
Also alternative Leistungsformate.
So, genau. Und
Themenvorgaben.
Ja. Ich wollte gerade sagen, dass sie, weil Nadja hat ja gesagt, so die Themen. Und ich finde, die Unterrichtsthemen sollten oftmals auch realitätsnah sein. Also so manche Themen, gerade auch mal im Deutschunterricht, müssten es vielleicht nicht zwingend sein. Da gibt es vielleicht etwas anderes, was die SchülerInnen mehr gebrauchen könnten.
Siebte Frage. Ich glaube, es war die siebte. Ja. Was denkt ihr über das Notensystem 1 bis 6?
Starr.
Hätte ich auch gesagt, ja.
Also ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist, es gibt ja welche, die sagen, oh, ich will nicht benoten und so weiter und so fort. Das Problem sehe ich nur, ich glaube, man soll ja intraindividuell benoten, aber man vergleicht trotzdem häufig die Schüler miteinander. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt eine Klausur korrigiere und sage, ja, ohne einen Erwartungshorizont vorher angefertigt zu haben, sage ich, ja, das könnte sehr gut sein. Aber dann kommt der nächste Schüler, der noch detaillierter die Antwort gegeben hat, ist das natürlich besser. Aber man soll ja gar nicht vergleichen. Man muss intraindividuell benoten, meine ich, steht in den rechtlichen Vorgaben. Und das also ist schwierig, total schwierig. Ich glaube, das geht gar nicht.
Nicht, ja. Es ist immer ein Vergleich da, ja.
Ja.
Ja, und es ist halt wieder sehr, oder es ist jetzt aber egal, ob ich Noten von 1 bis 6 oder von 1 bis 10 habe, aber es ist eben immer sehr fachlich. Ich meine, das klingt jetzt ja auch alles so, als wären wir überhaupt keine Fachlehrkräfte, das sind wir ja auch. Aber ich finde, dass durch diese starre Notenvergabe, das ist ja dann das, was irgendwie die SchülerInnen im Hinterkopf haben, ich will eine gute Note haben, was wir dann ja auch irgendwo im Hinterkopf haben, wir tragen das ja alle mit uns rum. Und ich finde es dann manchmal sehr, sehr schade, dass total viele Kompetenzen von den SchülerInnen da einfach komplett unbewertet bleiben. Da steht auf keinem Zeugnis drauf, was die für krasse Kompetenzen mitbringen, die wir oft gar nicht sehen durch diesen Fach.
Wie so in der Grundschule, Teamfähigkeit, ja. Wie gut ist man da? So, das fehlt irgendwie.
Ich gebe auch meine Schüler gerne weiter mit noch Text dazu. Also wenn ich in die BFE gebe, dann schreibe ich immer noch Texte für das nächste Klassenteam, weil das reicht mir nicht mit den Noten.
Ja, richtig.
Ja.
Zu undifferenziert. Ja, wird auch dem nicht gerecht, was die Schüler insgesamt an Eindruck hinterlassen haben, wahrscheinlich, ne? Sie nur in Noten reinzupressen.
Ja, genau das.
Achte Frage. Was glaubt ihr, wie viele SchülerInnen gehen mit Angst zur Schule und was bewirkt das bei unseren Schülerinnen und Schülern?
Mehr, als manche vielleicht denken.
Und was das bewirkt? Ja. Weitere Angstzustände? Panikattacken, Introvertiertheit.
Vielleicht auch daraus, aus dieser Introvertiertheit, schlechtere mündliche Leistungen.
Seid ihr selbst mal, ich hatte jetzt nach der Prozentfrage, bin ich nicht mehr nachgegangen. Was glaubt ihr, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler so Bildungsgang übergreifend jetzt, ne, nehmen wir Kindheit und Jugend, entwickeln Ängste in der Schule?
Boah, viele.
Ja. Ist auch die Frage, natürlich, wie man so
angeht.
Anhat jetzt auch du.
40% sage ich einfach.
Ich wäre jetzt auch an die 50 gegangen. Ich
hätte auch 50 gesagt.
Ja.
Hier gibt es tatsächlich mal eine Antwort, eine Statistik zu. Es sind aktuell, ich muss aber die Studie nochmal raussuchen, es sind, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, 31%, die Angst entwickeln. Jetzt ist natürlich Angst immer ein bisschen relativ.
Ja.
Selbst angeben, Angst zu empfinden vor Leistungsdruck, Überforderung und Ausgrenzung und bis hin zum Mobbing. Ne? Und trotzdem ist es jeder Dritte. Und Angst ist letzten Endes, kann lähmen, es tötet Empathie, Kreativität. Wer im Angstmodus ist, ist im Fluchtmodus. Ne? Dem ist nicht mehr danach, empathisch zu sein und so weiter und so fort. Da gibt es ganz gut tatsächlich sogar zu dieser Frage mal ein paar Erkenntnisse. Neunte Frage. Wie geht ihr im Unterricht mit Fehlern um?
Positive Fehlerkultur. Fehler sind nicht schlimm. Jeder Mensch macht Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Und nur durch Fehler lernt man.
Ja. Und man sagt aber, dass viele es eben nicht drin haben. Ne? Also, dass man, also, Nadja, ich glaube, wir beide machen das ja wirklich, also, du sicherlich auch. Ich glaube, wir machen das alle so, dass wir in eine Klasse reingehen und von Anfang an sagen, hier dürfen Fehler gemacht werden. Also auch wenn man so auf so Grundnormen hinweist, dass man respektvoll miteinander umgeht und dass wir von Anfang an sehr, sehr klar machen, dass eben Fehler erlaubt sind und da niemand für verurteilt wird. Und ich merke es immer wieder, wie ich glaube, ich habe es allein schon heute wahrscheinlich an dem Schultag dreimal betont, dass man doch bitte gerne seine Lösung präsentieren darf und dass es nicht schlimm ist, wenn da ein Fehler drin ist, weil nur so können wir irgendwie helfen. Ja.
Also diese offene Fehlerkultur, ich glaube, das ist immer so wichtig, weil die, also ich glaube, wir Lehrkräfte wissen das. Also die meisten Lehrkräfte wissen das, aber die Schüler dann wirklich aber zu ermutigen, dass sie wirklich dann sich auch melden, auch wenn sie Dinge falsch haben und so weiter. Manchmal habe ich das Gefühl, man redet sich den Mund fusselig, aber bei manchen, die trauen sich dann trotzdem noch nicht. Ne? Man kann nur immer wieder quasi versuchen, darauf hinzuweisen, macht Fehler, ist überhaupt nicht schlimm, ne? Und trotzdem, vielleicht ist es aber auch so der Punkt, dass manche einfach Angst haben, dann die Lehrkraft sieht das zwar locker, aber wie sehen es die anderen in der Klasse? Lachen die, kichern die, ne? Oder zumindest wenn es jetzt um falsche Wortmeldungen geht oder Fehler bei der Wortmeldung, ne?
Das auch. Ich habe was nur als kleiner Hinweis vielleicht noch für die, die vielleicht mal zuhören werden. Oft ist es so, wenn die dann fragen, ja, können Sie ja mal gucken, ob es richtig ist. Allein da schon, da beginnt das schon. Dann viele Lehrkräfte nehmen das wirklich sehr ernst und wollen fachlich alles korrigieren, alle Fehler. Aber ich sehe oft über einige Fehler hinweg und sage, okay, jetzt die Rechtschreibung ist katastrophal. Ich gucke vielleicht mal nur nach der Groß- und Kleinschreibung als Beispiel und marke dem nicht alles an, weil die sind ja meistens sehr schwach. Und sage dann halt auch, trotz dass das Ergebnis nicht so schön war, auch positive Dinge dazu. Und das vergessen manche.
Und ich glaube auch, Alex, du hattest gerade irgendwie gesagt, dass du das auch mehrfach irgendwie im Unterricht betonst. Und ich glaube, ich habe selber gesagt, dass ich es mache und das ist auch ganz wertvoll. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat es was damit zu tun, auch hier wird was für eine Haltung man in den Unterricht geht. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal, wie sehr SchülerInnen einen doch analysieren und ganz genau wissen, was man für ein Typ ist. Und ich glaube, dass sie doch am Ende schnell raushaben, wer eine positive Fehlerkultur hat und wer nicht. Und das ist jetzt kein Wunderheilmittel, aber ich glaube, dass das einen sehr, sehr, sehr großen Einfluss darauf hat, inwiefern sie sich vielleicht mit der Zeit trauen, auch mal Fehler zu machen.
Also, dass es tatsächlich so ist, dass die Schülerinnen und Schüler eigentlich so unterbewusst schon eher die Haltung der Lehrkraft analysieren, die Einstellung. Meint ihr das jetzt ernst, was der da jetzt gesagt hat? Oder ist das nur so ein Blabla?
Und das mir daher gesagt.
Die Taten zählen halt auch. Das Sagen reicht nicht.
Und ich glaube, das, was ihr sagt, als ich Schüler war, ging es mir genauso. Ich wusste eigentlich, wer das glaubhaft rübergebracht hat, authentisch und ehrlich und wer nicht. Ne?
Ja, definitiv.
Da sind wir bei der letzten Frage. Ehrlichkeit, habe ich ja gerade nochmal gesagt. Welche Werte, Top 3, sind für euch im Schulalltag besonders wichtig?
Boah, das ist jetzt schwer. Ohne Ranking auf jeden Fall so Wertschätzung.
Was kommt euch als erstes im
Kopf? Ja, Wertschätzung habe ich direkt im Kopf. Und also egal, wer wem gegenüber, ich meinen Schüler ihm gegenüber, die mir gegenüber, wir alle uns gegenseitig.
Ich finde Humor auch wichtig.
Humor, ja. Das macht schon viel, ne?
Das macht
ja.
Sehr viel.
Ja.
Wenn man mit so einem mies gepeterten Gesicht da hinkommt, dann haben die Schüler doch auch schon keine Lust mehr.
Ja, oder so eine Lockerheit mitzubringen. Ne? Also trotzdem natürlich ein klares Regelsystem zu haben, aber auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Ne? Ja.
Also Regeln sind dazu da, auch sie einzuhalten und hier nicht nur immer locker und fröhlich zu sein, sondern wahrscheinlich auch mal straight, wenn es drauf ankommt. Ne?
Auf jeden Fall, auch mehr als genug. Das ist jetzt vielleicht hier gar nicht so rübergekommen, aber natürlich.
Das ist das A und O mit auch, ja. Ja, dass man sich ganz, ganz klar dran hält, was man abgesprochen hat.
Ja, ja. Okay, also ist es Wertschätzung, es ist Humor, den man sich bewahren muss und?
Ich habe gerade noch so Transparenz gesagt.
Transparenz.
Ja, hatte ich jetzt noch gerade gesagt. Aber Nadja hat ja noch nichts gesagt. Vielleicht hat sie auch noch mal andere Werte.
Offenheit.
Ja. Sorry, die Frage habe ich nicht gehört.
Die letzte Frage lautete, welche drei Werte, die kommen dir spontan in den Kopf, sind im Schulalltag für dich die wichtigsten?
Genau, dass alles, was sie gesagt haben, passt. Und ja, ob es jetzt ein Wert ist, aber es ist wirklich sehr wichtig, gerade im AV-Bereich, ganz, ganz klar und strukturiert zu sein. Strukturiert, vor allem strukturiert, bis ins Detail.
Okay. Und trotzdem führt es sich dann dahin, dass du mal sagst, komm, jetzt lass mal meinen Unterricht links liegen, wenn es jetzt gerade das Unterrichtsgespräch mit sich bringt oder der tagesaktuelle Anlass?
Definitiv. Ja. Unterricht funktioniert mit so einem Klientel nur, also vernünftig, wenn er abgestimmt auf die Schüler ist und du dann nicht anfängst, oh, ich muss das Arbeitsblatt noch suchen und oh und dies und das, dann ist schon vorbei. Dann sind die unruhig, dann fangen die an, irgendeinen Quatsch zu machen. Man muss strukturiert sein und alles schön geplant haben. Und wenn du dann alles erledigt hast und alles geschafft hast, oder du sagst selber, okay, ihr habt jetzt so toll gearbeitet, wisst ihr was, wir quatschen jetzt 5 Minuten.
Hm.
Aber ja. Unterricht funktioniert sonst nicht so gut bei so einem Klientel.
Und sie schauen sich ja, also es bringt ja nicht nur Unruhe rein, sondern sie schauen sich ja auch ab, wie strukturiert ist denn der Lehrer, weil wenn ich selbst strukturiert sein soll und ordentlich und ne, meine Sachen auf die Kette kriegen soll und der Lehrer kriegt es selbst nicht hin, ja, bin ich wahrscheinlich auch kein so tolles Vorbild, ne? Zumindest in der Beziehung gar nicht.
Ja.
Ja, Mensch, wir nähern uns dem Ende. Mit Blick auf die Uhr, irgendwann, wir sehen uns ja morgen im Lehrerzimmer schon wieder, glaube ich, wollen wir auch langsam mal den Schultag und jetzt auch den Podcast beenden. Aber zum Schluss möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich persönlich freue mich, jedes Mal euch zu sehen im Lehrerzimmer, zu hören, welche Arbeit ihr tagtäglich da vollbringt. Von daher bleibt mir nur, euch auch von ganzem Herzen alles, alles Gute zu wünschen und euren Frohsinn nicht zu verlieren, eure wertschätzende Art, nicht all das, was ihr hier so rübergebracht habt, und den Spaß mit den Schülerinnen und Schülern.
Du kannst gerne mal in unseren Unterricht kommen, dann hast du auch Spaß.
Ich glaube, ich setze mich einfach mal hinten rein, wenn ich mal eine Freistunde habe.
Mach das.
Aber Alex, jetzt haben wir so viele warme Duschen bekommen, jetzt muss ich das aber auch mal zurückgeben. Ne? Also ich glaube, dass du auch mit zu den Menschen gehörst, die im Lehrerzimmer so die positivste Ausstrahlung von allen haben. Also ich habe das Gefühl, ich habe dich noch nie schlecht gelaunt irgendwie gesehen und du hast irgendwie immer ein Lächeln auf den Lippen und man merkt bei dir auch, wie überzeugt du bist von dem, was du tust.
Denn du bist
das ist ja am Ende was zählt.
Immer so wissbegierig.
Und du hast auch immer ein offenes Ohr.
Genau, und immer auf dem aktuellen Stand und auch eine der sehr fleißigen Lehrkräfte bei uns, von denen ich ja eben gesprochen habe, dass viele ganz, ganz toll sind, das Beamtentum nicht ausnutzen, so wie du. Und du machst viel mehr, als du musst. Und das ist auch gut so. Und bewahr dir das bloß.
Nein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt werde ich hier schon rot. Ich glaube, es liegt an der Heizung.
Bestimmt.
Die hat ja gerade richtig aufgedreht im Gartenhaus. Nein, vielen, vielen Dank. Und ja, ich glaube, der ergänzt bei uns vielleicht alle ganz gut und ach, ist ja auch ganz schön, wenn man seinen Beruf einfach mag und sich vielleicht auch dafür entscheidet, ihn zu mögen, ne?
Das stimmt.
Ich wünsche euch dreien gute Nacht, sage ich jetzt erstmal. Ja, wir sehen uns morgen und an den Rest, der zugehört hat, alles Gute, alles Liebe und Lehrer ist irgendwie dann doch der coolste Job der Welt, finde ich.
Auf jeden Fall.
Bis bald.
Dankeschön. Bis bald.
Tschüss. Ich hoffe, auch dieses Mal war der ein oder andere wertvolle Impuls für euch dabei. Freut euch jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge von Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte.